ARD.
Und dann musst du rausgehen auf die Bühne. Das war das Allerschlimmste, was mir jemals passiert ist. Ne? Und genau so ist der Auftritt, wenn man sich diesen Auftritt ansieht. Ich war wirklich so weiß wie dieses Kleid, das ich anhatte. Und meine Schwester Tina sagte, du bist wie eine Marionette da rausgegangen. Ne? Mhm. Alle deine Träume sind geplatzt.
Viel Hamburg. Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
ESC-Queen, Hitparaden-Veteranin und wie wir hören, werden die uneheliche Tochter von Hildegard Knef. Hammergeschichte erzählen wir gleich. Marie Roos, moin Marie.
Hallo Daniel. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier zusammen dieses Interview machen, weil wir ja auch schon eine Lesereise zusammen gemacht haben, die wunderbar war.
Die wunderbar war, ganz viel. Also man merkt irgendwie auf der Bühne, du bist denn vorher immer so ein bisschen aufgeregt, hast noch Puls, was mich gewundert hat. Warum eigentlich? Und dann aber auf der Bühne explodierst du. Ja. Also Hashtag, man muss es sagen, Rampen.
Ja, Rampensau, kannst du Das weibliche Tier ist die Sau. Das musst du nur mal machen.
Aber das ist so. Aber ja. Vor der Bühne, da hast du noch Puls.
Ja, eigentlich bin ich entspannt. Aber so vielleicht so 2-3 Minuten vorher denke ich, ach, hast du alles dabei, was man braucht? Brille, Taschentücher und so. Das ist eher sowas, ne?
Gerade hattest du einen gefühlt runden Geburtstag. Und ich finde, man kann es sagen, weil es so unglaublich ist, wenn man dich jetzt hier sieht und erlebt. 75?
Ja.
Wie groß war die Party?
Klein.
Ja.
Die war klein. Weil ich habe gesagt, ich werde erst mit 80 richtig feiern und Feinde und Freunde einladen. Dann gibt es eine große Party. Wenn ich das überstehe, alles gut. Und ich finde, ich bin sowieso so ein Überlebender in diesem Business. Ich mache das jetzt 65 Jahre. Wer hat noch die Chance, so lange in einem Beruf zu arbeiten?
Du sagst immer ganz gerne, du bist eine schrille Alte. Was war das letzte Schrille, was du gemacht hast?
Ach, ich mache nur so schrille Sachen. Also ich rede Leute mit falschen Namen an. Bin fest überzeugt, der heißt Paul, der heißt natürlich Michael. Und da muss man immer aus solchen Sachen rauskommen. Aber ja, geht alles. Mit Lachen und Humor kann man wirklich ganz, ganz viel. Sogar mit Finanzbeamten kann man da richtig gut zusammensitzen und Kaffee trinken.
Hast du Erfahrungen gemacht?
Ja, einmal. Da war ich 20 oder 25. Da war ich noch nicht so tough. Aber die waren nachher auch ganz nett.
Ja. Bist du jetzt, würdest du sagen, du hast gelernt, Lebenserfahrung, du bist jetzt tough?
Ja. Ja, ich denke schon, weil wenn man alleine lebt, dann muss man sich eben auch um Sachen kümmern, die Künstler normalerweise nicht interessieren, wie Steuern. Ich bin also da ganz penibel und ganz, ganz vorsichtig, lege Akten an.
Oha.
Ja, also da kann mir nichts passieren.
Wie hältst du dich denn so frisch und fresh?
Gar nicht. Ich mache weder Sport noch mache ich Diäten. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich lebe gut, ich esse gut, ich habe unglaublich nette Freunde. Da zähle ich dich auch dazu jetzt, Daniel, wirklich. Und ich versuche das Leben einfach positiv anzugehen, weil draußen ist Krieg. Mhm. Wenn man rausgeht, ist eigentlich Krieg. Es fängt schon an, man geht in den Bus rein und sagt nur, hallo, guten Morgen oder so, dann gucken die einen an, als ob man ein Außerirdischer ist. Also das scheint sehr ungewöhnlich zu sein, dass man sich noch um andere kümmert und vielleicht auch mal ein Gespräch will. Also ich habe meine besten Gespräche in der Bahn oder im Bus.
Ich wollte sagen, du fährst Bus in Hamburg?
Ja, ich habe ja keinen Führerschein.
Ich habe noch nie einen gehabt. Stand das nie zur Debatte?
Nein. Erst als ich so 50 war oder 60, dann habe ich gedacht, ach, jetzt lohnt sich das ja nicht mehr.
Aber du bist ja eine Person, die man auch erkennt. Wie ist denn das? Wirst du da auch im Bus mal angesprochen? Oder
ja,
so?
Ich mag das gerne. Ich rede gerne mit den Leuten.
Was passiert denn da so? Da kommt so, Mensch, Frau Roos neulich in der Talkshow und so.
Ja, genau sowas oder so. Ach, ich mag sie und wir begleiten sie ja auch. Ich sage, ja, sie begleiten mich ja auch und das ist ja auch schön. Ne? Und es sind teilweise sehr herzliche, aber auch ganz traurige Gespräche. Also ich bin mal einkaufen gegangen und dann habe ich auf der anderen Seite habe ich eine Frau gesehen, die sah so traurig aus. Und da bin ich einfach hin und habe gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ach, sagt sie, mir geht's nicht gut. Und dann war ein Kaffee und dann habe ich gesagt, wir gehen mal Kaffee trinken, wir beide. Ne? Und Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann hat die erzählt, dass sie gerade vom Arzt kommt und sie hat Krebs. Ja. Und dann haben wir uns ganz, ganz lange unterhalten und ich habe sie noch 2 oder 3 Mal auch angerufen. Da ging sie aber schon besser. Das war gut. Mhm. Und ich liebe Menschen. Ich mag die einfach gern. Ich umarme ja auch gern, wie du weißt. Ne?
Ja, ja.
Ich bin jemand, der gerne kuschelt. Wirklich.
Ach, wie schön. Ach, Mensch, wir haben gerade die Musik gehört, deine Hits. Und da ist auch, was viele nicht wissen, die Pinocchio-Melodie auch dabei. Die hast du gesungen, ein kleines Püppchen. Wie, kannst du dich noch erinnern, wie das gekommen ist?
Ja, da haben die mich so übers Ohr gehauen. Ich glaube, ich habe 300 Mark gekriegt dafür. Und das ist ein Welt, also das wird ja immer wieder gespielt, ne? Ja. Auch in der Schweiz und so. Und immerhin steht hinten drauf, gesungen von Mary Rose. Ich denke, da warst du noch nicht tough genug, einen guten Vertrag zu machen.
Du bist ja als Sängerin so nicht mehr auf der Bühne unterwegs. Ja. Vermisst du das eigentlich?
Nein.
Warum nicht? Das ist doch das, was
ja, aber weißt du, du musst wissen, wann es gut ist. Mhm. Ich möchte nicht, dass die Leute mir beim Älterwerden zugucken. Das mag ich nicht. Mhm. Also ich bin gegangen, jetzt bin ich ja mehr oder weniger privat. Ich sitze ja jetzt hier irgendwie auch ein bisschen privat bei dir.
Ja.
Und Talkshows finde ich nach wie vor ganz toll, mag ich gerne. Aber ich werde nicht mehr in eine Sendung gehen, um zu singen oder auch keine Platten mehr aufnehmen.
Es gibt eine Ausnahme, nämlich dein Programm Nutten, Koks und frische Erdbeer. Darüber reden wir gleich auch noch.
Ja, aber da musst du dazu sagen, dass Corona dazwischen kommt.
Ja,
nicht stimmt, Corona, sondern Corona. Corona. Ja, genau. Und das mussten wir ja auch nachspielen. Ne? Es gab so viele verkaufte Tickets. Und ich bin froh, dass ich das jetzt auch noch machen kann, weil es so unendlich viel Spaß macht. Dieses Jahr ist es ja zu Ende. Wir sind ja auch in Hamburg in der Barclay Arena.
Darüber reden wir gleich noch. Also riesen, also das große Besteck, da müssen wir mal gucken. Sag mal, Mary, du machst so einen, wenn ich das sagen darf, normalen Eindruck, so erfrischend, so authentisch, so natürlich. Wir haben uns ja ein bisschen kennengelernt, auf und hinter der Bühne irgendwie so gleich authentisch. Hast du auch so einen Tick, so eine Macke, so was Schräges?
Eine Macke? Mhm. Also ich muss mal überlegen. Also ich kaufe mir immer Nachthemden, die ich nie anziehe. Ich finde, das ist schon eine ziemlich schlimme Macke. Und ich habe in jedem Zimmer einen Fernseher. Als ob ich was verpassen würde, wenn ich das jetzt nicht mitkriege.
Ach, du hast mehrere Fernseher?
Ja.
Ah, okay. Ich muss ja die.
Ich war mal bei Otto zu Hause. Der hat das auch.
Otto Walkes.
Ja. Und da habe ich gedacht, guck, das ist ein Verbündeter. Der versteht mich.
Ich muss jetzt gerade, ich überlege jetzt gerade, ob ich ihn bei dem Nachthemd nochmal nachfrage. Wieso kaufst du die?
Ich finde Nachthemden so schön. Also ich habe sehr schöne Nachthemden. Und die ziehe ich dann an, wenn ich Kaffee trinken gehe morgens. Da ich ja alleine bin, kann ich ja eigentlich bis 12 Uhr Kaffee trinken. Macht ja nie. Und das noch im Nachthemd. Wer kann das, ne?
Du kommst ja aus Bingen am Rhein gebürtig, lebst aber jetzt schon viele, viele Jahre in Hamburg. Deshalb machen wir jetzt mal so eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Alster oder Elbe. Also ich finde unsere Alster schon sehr, sehr schön. Also ich fahre da auch sehr, sehr gerne so ein bisschen durch die Gegend mit dem Bötchen. Das finde ich ganz toll. Mhm. Elbe ist natürlich toll, weil da sieht man diese dicken Pötte. Also ich würde mich nicht für einen entscheiden. Ich würde beide sehr gerne nehmen.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Absolut Franzbrötchen. Bin überhaupt kein Fischesser.
Nee. Aber Franz, so das Süße, das ist ja auch, hat ja auch.
Süß ist überhaupt alles ganz gut.
Süß ist
gut. Und ich hatte gerade Geburtstag und die Leute überschütten mich. Und dann denke ich immer, ach, das muss alles auf die Hüften, das geht doch nicht.
Naja. Aber hast du so einen Vorrat, so einen Schrank, so mit so Zeug?
Ja. Also bei mir kann immer Besuch kommen. Okay. Ich habe mindestens 4 Pfund Kaffee zu Hause, mindestens, weil der könnte ja ausgehen. Und ich habe immer zuerst, mein Kühlschrank ist so voll, wenn ich die Tür aufmache, plumpst mir alles entgegen. Aber es wird auch gegessen.
Es wird auch gegessen, irgendwie, wunderbar. Neuer Wall oder Schanzenflohmarkt?
Flohmarkt war ich jetzt neulich.
Ja?
Ja, auf der Schanze, ja. Und da habe ich auch wirklich 2 sehr schöne Sachen gefunden.
Nämlich?
So eine Petroleumlampe, die fand ich sehr schön. Und ein altes Bild.
Ah, und bist du denn so ein Flohmarkt-Typ? Kannst du denn noch handeln?
Ja.
Also, aber ich kann es ja nicht mehr.
Ich könnte es, aber ich mach's nicht.
Nee.
Also, ich denke immer, die Leute, die da hingehen, die sollen ja auch ein bisschen was verdienen.
Ja.
Ne? Ich bja. Bin immer lieber dafür, Trinkgeld, viel Trinkgeld zu geben für die Leute, weil die Bedienungen, ich unterhalte mich ja auch gerne mit Bedienungen und im Restaurant und dann sagen die immer, die Leute geben einfach kein Trinkgeld mehr. Und es tut mir so leid, weil viele sind auf das Trinkgeld angewiesen.
Das stimmt.
Und wenn ich mit meinem Sohn essen gehe, sagt er immer, Mama, das war aber ein bisschen viel. Ich sage, ach, die kann's gebrauchen. Ne? Da weiß man wenigstens, wo es hingeht. Ne?
Das stimmt. Ja.
Aber ich beteilige mich auch an vielen Dingen, weil ich denke, wer so viel Glück hat, der muss auch weitergeben.
Das ist schon so, dass du das so auch erlebst, dass du nicht nur fleißig bist und tüchtig und tough, sondern dass du auch Glück hattest?
Ich habe ganz viel Glück gehabt. Bei mir hat es lange gedauert, bis es losging. Mhm. Ich war ja so eine Aparte für die Leute.
Ja.
Ich war keine Hübsche, ich war keine Blonde, bin ich ja jetzt erst geworden. Ne? Ich war so die Aparte und ich wusste mit dem Wort auch nie was anzufangen. Was ist ein Apart? Ne? Ich habe erst sehr viele Jahre später erfahren, dass das eigentlich ein Kompliment war. Mhm.
Die Aparte, das stand mal in so einer Kritik.
Ach, oder das stand so. Überall. Ja. Immer stand die Aparte.
Die Aparte.
Da wurde mein Hals immer länger. Kam schon die Ader durch bei dem Wort.
Hamburg, die schönste Stadt der Welt, ja. Sagen manche. Ist das so?
Ich liebe Hamburg. Also das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Meine erste Plattenfirma, Polydor, war hier. Ich war sehr oft mit meiner Mutter hier. Ich war ja als 8-Jährige, habe ich meine erste Platte gemacht. Und da sind wir immer nach Hamburg gefahren.
Wie war das? War das dieses mit den die Dicken?
Ja, die Dicken sind ja so gemütlich. Na, was willst du denn mit 8 singen?
Ja, kannst ja, genau, ja, kannst ja noch nicht mit Herz und Schmerz und Lieb.
Nein.
Ah, hast du noch eine Erinnerung an deinen ersten Aufenthalt in Hamburg damals?
Ja, wir waren alle in einem Hotel. Und das ist jetzt ein Altenheim. Da fahre ich nämlich immer dran vorbei. Und dann denke ich, da hier haben wir immer gesessen. Ansonsten bin ich nicht so in der Vergangenheit. Aber es gibt so Gerüche oder wenn man etwas isst, was man von früher kennt, dann kommt Erinnerung bei mir hoch.
Was ist das zum Beispiel
für ein Kartoffelpuffer.
Geruch? Kartoffelpuffer.
Oder meine Mutter konnte Markbällchen so toll machen. Ich habe die nie so hingekriegt wie sie.
Das heißt, du riechst, hast diesen Geruch, und dann bist du zack, Mary, 7 Jahre alt, bin dann am Rhein.
Ja, genau, mit meinem Vater. Mhm. Mein Vater war sehr streng, meine Mutter war sehr gütig. Also die hätte die Kreissparkasse für uns überfallen. Und mein Vater war so sehr, sehr, der war so sehr preußisch. Mhm. Also die Mischung ist gut. Man lernt von dem Vater die Disziplin, von der Mutter die Leichtigkeit. Oh, die war schon leicht kriminell, die Frau.
Ja?
Ja.
Oh Gott. Und du hast du auch sowas Abgründiges, Kriminelles?
Was Abgründiges? Ich weiß es nicht. Also ich würde, ich habe immer Angst. Also wenn ich über die Grenze fahre, denke ich immer, du hast doch gar nichts dabei. Warum hast denn du so ein schlechtes Gewissen?
Schweißgebadet von dem Schlagbaum sozusagen.
Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Ja. Also ich könnte über die Grenze fahren und sage, wäre überhaupt kein Problem. Ne? Mhm. Aber ja, man hat da irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Mhm. Dass mein Vater eben sehr, sehr, sehr preußisch war, sehr diszipliniert. Und das habe ich von ihm. Und meine Mutter war halt so die Leichtigkeit. Die hat alles, sie war eine wunderbare Wirtin. Kennt man das Wort noch?
Ja.
Also wir hatten ein Hotel, allerdings nur so 7-8 Zimmer. Aber sie war die beste Wirtin, die ich jemals kennengelernt habe. Die hat das mit einem Humor geschmissen. Wirklich. Mhm. Also das war unglaublich. Selbst wenn die Zeiten nicht so rosig waren, da war immer eine Mordsstimmung in dem Laden.
Wie viel Musik steckte denn damals in diesem Hotel? Ich meine, deine Schwester Tina York hat ja auch musikalisch Karriere gemacht.
Wir haben auch zusammen gesungen.
Gesungen. War das so? Steckte das in der DNA? Steckte das in der Luft? War das in der Luft drin?
Ja, ich glaube. Ich habe mal meine Mutter gefragt. Die sagt, sie hätte einen Bruder gehabt und der hätte sehr gut gesungen. Mhm. Oh, irgendwoher muss man das ja haben. Ne? Die Gene schwimmen ja überall rum in uns. Also man kann ja immer das eine vom anderen. Zum Beispiel meine Schwester Tina, die liebt alles, was glitzert. Ne? Alles. Ich mag das überhaupt nicht. Also ganz wenig. Also,
mal keine Pailletten, kein Strass für dich.
Auf der Bühne vielleicht schon. Aber ich bin eher so ein bisschen ruhiger angezogen, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Und wir sind 4 Kinder. Und alle sind irgendwie unterschiedlich. Meine jüngste Schwester ist eine Krankenschwester mit Leib und Seele. Mein Bruder war Kfz-Mechaniker, der hat alle Autos repariert und ganz unterschiedliche Typen.
Irre. Ich kenne das auch von meinem Bruder. Mein Bruder ist auch ein ganz anderer Typ.
Ja,
der hat, dem gehört ein Fast-Food-Restaurant, der 2 Fast-Food-Restaurants in so einer Kette in Lüneburg.
Ach was.
Und das ist wirklich komplett andere Leben.
Können Sie doch jetzt mal sagen, wie das heißt?
Das ist Burger King.
Burger King.
Ganz andere Lebenswelt. Und das ist schon ganz interessant, dass man sich innerhalb einer Familie auch so seine Nische sucht, möglicherweise.
Gut so.
Und das ist auch gut so. Und sag mal, in diesem Hotel wirst du dann entdeckt und bist dann schon als junges Mädchen, als Schülerin unterwegs dann plötzlich auf Tour mit Ted Herold, mit Peter Kraus.
Ja.
Wie war das denn?
Ja, super war das. Also erstmal hatte ich ja dann schulfrei. Das war ja schon mal das Allerbeste. Ja. Und dann haben sie mir aber eine Lehrerin aufgedrückt, weil das Jugendamt damals sehr scharf war. Ich muss das mal erzählen. Ich war immer so ein Kinofan. Und mit 14 wollte ich gerne in 16-jährige Filme. Und 16-jährig hieß auch, du kannst nur rein mit 16 Jahren. Mhm. Und ich bin öfters durch Toilettenfenster weg, wenn die also da ihre Besuche gemacht haben, das Jugendamt, um dann die Leute rauszuholen, ne, die mhm. Kinder.
Aber aus so einem hehren kulturellen Interesse, das ist ja also sozusagen was.
Haben
ja
die aber überhaupt keine Rücksicht genommen. Gar nicht.
Gar nicht. Aber warst du eher so eine Brave? Sonst?
Ich glaube, ich war am Anfang schon eine Brave, ja. Ja. Und schüchtern. Und schüchtern auch. Ja, das soll man ja gar nicht denken. Ne? Und das ist eben das Schöne am Alter. Viele Frauen, die so 40, 50, 60 werden, die werden so traurig. Und dann sage ich immer, Mensch, Leute, wir haben doch ein super tolles Alter. Wir sehen erstens viel besser aus. Wir können uns gut kleiden. Wir haben doch das meiste hinter uns. Und jetzt kann man sich doch freuen. Man kann doch zum Beispiel auch sich irgendwo engagieren. Mhm. Ne? Ehrenamtlich. Also man muss nicht zu Hause sitzen und traurig sein. Also da wäre ich immer dafür. Ich schubse jeden raus. Alle Nachbarn, die, mit denen ich spreche, sage ich immer, was machst du denn eigentlich in deiner Freizeit? Dann sagt die, na, was sollen wir denn machen, ihr Rentner? Ich sage, wie ihr Rentner?
Gerade jetzt?
Jetzt können jetzt wir alles Zeit, machen. Ja. Ne? Und so viel haben wir ja nicht mehr an Zeit. Also insofern sollten wir das genießen.
Du hast eben gesagt, also du lebst gar nicht so sehr in der Vergangenheit, sondern Nein. eher in der Gegenwart. Aber du hast ja so viele tolle Sachen auch erlebt und so viele wahnsinnige Begegnungen gehabt. Ich meine, du warst in der Muppet-Show, hallo? Also du hast ja ganz, ganz viele Leute.
Ich war
Leute,
die Einzige, die in der Muppet-Show war. Muppet-Show war, ne? Ja. Oder Peter Ustinov habe ich kennengelernt. Ja. Und Marlon Brando habe ich noch kennengelernt.
Also da spielt Vergangenheit doch schon eine Rolle. Also, ne?
Das weiß ich immer nur, wenn ich zu Interviews gehe.
Fällt dir dann so ein?
Nein, okay. Das werde ich drauf angesprochen. Ach so. Ansonsten ist es bei mir nicht so, dass ich in der Vergangenheit lebe. Eigentlich gar nicht.
Aber zum Beispiel diese Ted Herold-Peter Kraus-Geschichte, das war doch aufregend. Das waren ja die Superstars damals. Ja. Und du saßt mit dem im Tourbus. So Klassenfahrt-Feeling so ein bisschen.
Ja, und vor allen Dingen mit ungefähr 10-Mann-Orchester, die alle Reval oder Oberstolz geraucht haben. Also wir waren eigentlich Trockenraucher. Ja? Also ich war schon als Kind, war ich Mitraucher, weil der Bus, der qualmte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich fand es eben auch ganz schön. Ich musste zwar um 9 Uhr musste ich von der Bühne also sein, weil das war das
aus Jugendschutzgründen, ja, natürlich. Genau.
Aber ich habe immer noch mitgekriegt, wenn Peter Kraus und Ted Herold, wenn dann die Fans sich so gegenseitig so Tomaten zugeschmissen haben oder sowas, das war ja klasse. Das hat mir gefallen.
Aber das verbindet ja sicher auch. Also Ted Herold ist ja vor einiger Zeit gestorben, ja. Aber Peter Kraus, habt ihr noch Kontakt?
Ja, ja, wir haben wirklich noch Kontakt. Und er hat auch mein Buch gelesen und war ganz begeistert, dass er sogar dann auch
auf
sein Facebook, und er sagt auch immer sehr liebe Sachen über mich, ja.
Du bist dann beim ESC in Edinburgh als junge Frau aufgetreten, Nur die Liebe lässt uns leben, super Erfolg. Hast du noch Erinnerungen an diesen Auftritt? Oh, ja. Das sind ja nur so ein paar Augenblicke, das ist ja, geht ja wie im Rausch wahrscheinlich vorbei.
Ja. Ja, vor allen Dingen, ich war Start Nummer 1. Das ist dann ungefähr das Todesurteil, weil es kommen ja ungefähr noch 60 hinterher, gefühlte 60. Mhm. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann hast du es hinter dir. Ne? Mhm. Und dann habe ich meinen Auftritt gemacht, hat auch alles ziemlich gut geklappt und ich war gut drauf und ich bin dann zurückgegangen und dann habe ich so mit so einem Bobby gesprochen, mit einem Polizisten. Und dann sage ich, so, ich habe es geschafft. Ja, sagt er, Sie können sich freuen. Ich sage, warum das denn? Dann sagte er, Sie sind bei uns im Wettbüro unter den ersten 3. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh, ich könnte ja eventuell. Ne? Mhm. Weil vorher sagte man immer, ja, was soll das schon werden? Und es war wirklich dann der 3. Platz.
Hammer. Und das da, das hat dich ja auch europaweit zu einem Namen gemacht und du hattest plötzlich eine ganz andere Öffentlichkeit.
Ich bin
und
dann direkt danach nach Paris gegangen.
Genau, das hast du in deiner Autobiografie so wunderbar erzählt im Buch. Das Buch, das du zusammen mit P. Werner geschrieben hast. Eine Freundin von mir.
Ja, das ist eine Freundin von mir und wir haben dieses Buch geschrieben. Und gerade diese Paris-Zeit nach dem Grand Prix, die war so unendlich wichtig, weil ich bin dorthin gegangen und bin dort im berühmten Olympia aufgetreten, wo die Aznavour aufgetreten.
Edith Piaf.
Ich hatte die Garderobe von Edith Piaf. Oh mein Gott. Allein dafür hätte ich das ohne Geld gemacht. Aber es gab ja sowieso fast kein Geld. Das war echt für die Ehre. Und das war sehr schön. Und so bin ich eigentlich immer weitergegangen. Ich wollte immer noch ein bisschen mehr lernen. Also wir haben ja damals in den Shows auch gesungen, getanzt, Sketche gespielt.
Wahnsinn.
Und dann habe ich in Frankreich auch Theater gespielt. Und später dann in Deutschland auch, in Münster, mit Sammy Molcho unter der Regie von Sami Moicho. Also mich hat alles interessiert, was in etwa mit diesem Beruf zu tun hat.
Wahnsinn, ja. Du in Frankreich wirst angekündigt, hier kommt auf Französisch Marie Rose und die Leute plötzlich lachen sich
schlapp. Marie Ross.
Marie Ross.
Und weißt du, was Marie Ross war?
Na?
Ein Entlausungsmittel. Ja, deswegen haben die gelacht. Und ich dachte, ist was kaputt, ist irgendwas runtergefallen oder so.
Marie Ross, das Entlausungsmittel. Und das Entlausungsmittel konnte singen. Und wie? Also da haben auch die großen Chansonniers Aznavour anerkennend genickt und applaudiert.
Ne? Die waren alle da.
Ja.
Also das ist in Frankreich so, wenn eine Premiere ist, dann geht man schon aus Respekt auch dorthin oder aus Neugier oder was auch immer. Da saßen die alle da und da war ich aufgeregt. Mhm. Also wenn man dann da runterguckt, dann sieht die alle da sitzen. Denkt, ich möchte hier weg.
Und ich habe schon angedeutet, da ging auch dieses eine Gerücht um in der Stadt Paris über deine Herkunft.
Ja, man redet ja immer über diese berühmte Zeitung mit den 4 Buchstaben, aber in Frankreich ist das noch viel schlimmer. Also da habe ich eine Sache gelesen, Marie Rose ist die uneheliche Tochter von Hildegard Knef. War mir bis dahin neu, aber gut, habe ich gedacht, dann ist das so.
Aber kann man auch als Kompliment sehen, so ja, die Knef, Hammer, ne?
Natürlich.
Ja, na klar. Genau. Chanson und dann Schlager in Deutschland vor allen Dingen auch. Das ist ja eine große Bandbreite. Hast du beides auch gleichermaßen geliebt?
Na, also am Anfang wollte ich eine Chansonette werden, natürlich. Ja. Ne? Also, und dann habe ich gedacht, aber es macht auch Spaß, gute Schlager zu singen. Also nicht alle meine Schlager waren gut, um Gottes Willen. Aber es gab auch sehr viele Balladen, die heute noch wunderschön sind. Neulich kam mein Sohn zu mir und sagte, du, ich habe hier eine CD. Und dann werde ich dir mal sagen, welche meine Lieblingslieder sind. Der Mann ist 36. Mhm. Ne? Und der war richtig überrascht, was ich so alles schon gesungen habe. Und der war richtig begeistert. Und er sagt, und das ist ja auch zeitlos.
Ja.
Viele Dinge sind einfach zeitlos.
Chanson, gerade so Chansons.
Aufrecht gehen ist ein zeitloses Lied.
Eindruck. Ich habe es mir gerade nochmal angehört. Ja. Das ist ein ganz wunderbares
Rücksicht.
Song. Könnte man heute Rücksicht
ist ein ganz wunderbares Lied. Und ich finde, das sind so eigentlich die Eckdaten, die man mitbekommt als Mensch, finde ich. Rücksicht zu nehmen auf andere und sich nicht so in den Fokus zu stellen und auch mal ein bisschen nach links und rechts zu gucken, was so ist. Ne? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Straße eine ganz wunderbare Nachbarschaft. Ne? Also da kenne ich jeden und die rollen mir auch mal meine Mülltonne hin, wenn ich unterwegs bin an die Straße.
Du wohnst oben in Wellingsbüttel,
im
ne?
Im Norden, ja.
Im Norden, genau. Und also Nachbarschaft, so ein kleines Dorf in der großen Stadt Hamburg?
Ja, vor allen Dingen eine große Straße ist da, aber wir sind sehr eng. Da gibt es eine koreanische Familie, die ich sehr mag. Familie Ho. Und ich trage auch mal Pakete für meine Nachbarn aus, wenn ich die bekomme. Wollen sie die annehmen? Ich sage, ja, nehme ich an.
Ach,
dann laufe ich dreimal zum Nachbarhaus, weil die nie da sind. Ne? Aber man muss die ja abgeben, sonst wird die Post sagen, ja, wenn die weg sind, sind sie weg.
Ne? Du wohnst da gern oben?
Ich wohne gerne dort. Ich wohne gerne in diesem Haus, das ich völlig neu in dieser Corona-Zeit umgebaut habe, renoviert habe, selbst gestrichen habe, Teppiche verlegt habe, ja.
Alles. Also mit einem Papierhütchen und mit einer Farbrolle oder einer.
Ich habe so eine Jeans, die ist voller Farbe. Die ziehe ich dann immer an. Ja. Ich finde das schön, dass man auch mal was mit den Händen macht, ne?
In Hamburg, oben im Norden, hast du dich da damals bewusst dafür entschieden, für diesen Stadtteil?
Das war eindeutig die Liebe. Also ich war ja mit Hamburg schon verbunden durch die Arbeit mit der Plattenfirma. Mhm. Und dann habe ich Werner Böhm kennengelernt. Ja. Und das war wirklich so eine amour fou, sagen die Franzosen. Ja. Das war so eine ganz verrückte Liebe, so passert Peng gemacht. Und ich war ja noch verheiratet und er sagte dann, ja, wir sehen uns ja nächste Woche in der Hitparade. Der war ja mit der Rentnerband damals unterwegs. Dann habe ich gedacht, jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich mal mit meinem Mann reden, dass da irgendwie was, dass wir aufpassen müssen, denn der wäre sehr gefährlich.
Mhm. Und Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals, Polonaise, Blankenese. Wir wissen heute, dass es nicht so ganz gut ausgegangen ist. Aber kannst du dich noch erinnern an dieses Peng, an diese Explosion? Was war das, was dich
denn... Ja, das kann man gar nicht sagen. Also es gibt sie wirklich, die Liebe auf den ersten Blick. Die gibt es. Mhm. Ich habe das nie glauben wollen, weil ich habe immer gedacht, du bist so von der Ratio her so, du wirst das alles checken und so. Aber wenn man liebt, dann liebt man. Und dann ist alles andere völlig egal. Und man denkt auch immer, dass es besser wird, was natürlich nicht besser wird. Aber ich habe diesem Mann so unendlich viel zu verdanken. Der hat mir so viel gezeigt, auch durch seine Art und durch seine dieses Positive, ich kann alles erreichen, was ich will. Mhm. Die andere Seite war natürlich, dass er sich auch gerne mal ausgetobt hat. Ne? Mhm. Und ja, also ich muss sagen, das Beste von ihm war einfach Julian. Julian ist...
Dein Sohn.
Mein Sohn ist, ja, der hat diesen trockenen Humor von ihm auch. Die Beine.
Die Beine?
Wenn der geht, ja, der hat die gleichen Beine wie Werner. Ach,
du erkennst ihn am Gang sozusagen.
Ja, und was schön war, dass wir uns verabschieden konnten. Ne? Also wir hatten immer nicht viel Kontakt, aber doch einigen Kontakt durch Julian. Und als er dann gestorben ist, haben wir ja so eine Beerdigung gemacht mit einer Urne auf dem Wasser. Und das war sehr schön. Da stand nämlich sein erster Sohn, stand da, dann Julian und dann der Jüngste von Werner. Da standen da so drei Kerle und haben sich umarmt. Ich hätte nur heulen können. Es war so schön. Und ich muss sagen, das war etwas, was uns dann wieder so auch versöhnt hat. Werner war überhaupt nicht böse oder schlecht oder so. Der war nur so sehr freiheitsliebend, wollen wir das mal vorsichtig ausdrücken.
Das Leben dann auch in Hamburg, die erste Zeit, war ja auch wild, anarchisch, aufregend. Man kann das positiv formulieren, ein Abenteuer. Ihr habt zuerst in der WG zusammen gewohnt.
Ja, ja, die WG. Oh mein Gott.
Also, Eimsbüttel war das, glaube ich.
Ja, in Eimsbüttel. Ach, das war so. Nebendran war die Kommunistische Partei. Die haben sich dann mal Eier geholt oder Mehl oder was gerade so gefehlt hat. Ne? Und ich habe natürlich auch gleich, weil ich ja gerne koche, habe ich eine neue Küche da einbauen lassen, weil die alte war wirklich. Also da waren... Da stand noch so ein alter Ofen von, ich glaube, 1800 oder 1900 oder so, mit Kohle. Ja, da habe ich gedacht, nee, das müssen wir machen. Aber als ich dann diese Küche fertig hatte, sind wir auch umgezogen. Mhm. Und dann hatten die Nachfolger hatten eine schöne Küche.
Und eines Tages kommst du nach Hause und alles ist weg.
Und alles ist weg, ja. Aber das war noch zu dieser Zeit. Da habe ich aber mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich dachte nur, was ist hier passiert? Also wieso sind meine ganzen Sachen weg, ne, die ich dir in der Zwischenzeit geholt habe? Und da hatte Werner einen Freund, Gerichtsvollzieher war der. Und der hat einfach alles mitgenommen. Der hatte noch zu mir gesagt, ja, der kam drei Tage vorher und sagt, ist Werner da? Ich sage, nö, der kommt erst. Richten Sie ihm aus, der und der war da. Ja, habe ich gesagt, du, der hat gesagt, du sollst dich bei ihm melden. Und da wurde er ganz unruhig. Und ich sage wirklich, 5 Tage später waren meine Möbel wieder da. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber... Mein Freund Herbert, der hat doch dann auch so ein Lied gesungen darüber. Das war eben so ein Humor, den ich einfach gut finde. Ne? Manche Leute sagen immer, wenn ich mit Trepper unterwegs bin, oh, der ist aber schon ganz schön. Ne?
Ja.
Aber es ist mein Humor. Ich habe so einen sehr schwarzen.
Ja,
ich liebe das. Ich liebe diesen schwarzen Humor.
Dann kommt aber der ESC Grand Prix Eurovision 1984 in Luxemburg. Aufrecht gehen und da klingelt bei dir kurz vorher das Telefon.
Und da sagte eine Frau, ja, ich meine, ich mag das gar nicht so oft erzählen. Ich habe das zwar in dem Buch geschrieben, aber es ist nicht so schön. Aber sie sagte dann, dass sie ein Kind erwartet von ihm. Und dass sie das weitergeben wird an die Zeitungen, wenn er sich nicht meldet. Und das war genau an dem Tag, wo der Grand Prix stattfand. Und ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt, du, da hat sich eine Frau so und so gemeldet und so. Und er sagt, das gibt's gar nicht. Er hat das abgestritten. Und dann musst du rausgehen auf die Bühne. Also ich glaube, das war das aller Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ne? Und genau so ist der Auftritt. Wenn man sich diesen Auftritt ansieht, ich war wirklich so weiß wie dieses Kleid, das ich anhatte. Und meine Schwester Tina sagte, du bist wie eine Marionette da rausgegangen. Ne? Alle deine Träume sind geplatzt. Wie das ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ich habe dann auch nie wieder gefragt. Ich habe nur sehr schnell dann auch gesagt, so, das geht so nicht weiter.
Das Lied ist ja so stark. Es hat keine gute Platzierung dann erreicht. Vielleicht. Aber es hat aber noch eine Geschichte. Hat ja vielen Menschen, vielen Frauen auch Mut gemacht.
Ne? Jungen Frauen auch. Ne? Also ich habe das ganz oft, dass das viele Leute sagen oder viele Frauen sagen, das hat mir sehr geholfen, das Lied. Und das ist doch was Schönes.
Aufrecht gehen, wirklich, das ist ein Evergreen, wir haben schon gesagt, auch zeitlos. Sag mal, die Hitparade, das ist ja sozusagen anderes Mary Rose Standbein in deinem Leben. Ihr wart ja nicht nur Hier ist Berlin mäßig mit Dieter Thomas Heck in der Live-Show, sondern ihr seid ja auch auf Tour gegangen.
Ja, wir waren auf Tour und damals war das ja noch nicht so, dass da jeder auf Tour gegangen ist. Ne? Es gab so 3-4 große Tourneen und das war's dann. Und wir waren teilweise 4, 5, 6 Wochen unterwegs. mit wunderbaren Kollegen, wirklich. Mhm. Und wir haben diese Tour wirklich zu unserer ganz persönlichen Party gemacht. Ja. Also, dass wir abends auf die Bühne gegangen sind, das war mehr so nebenbei. Wir haben tagsüber wirklich Sachen angestellt, die es eigentlich gar nicht geben dürfte.
Ihr habt irgendwie auch Dieter Thomas Eck ordentlich Streiche gespielt, ja. Also verarscht auf gut Deutsch, ja. Ein bisschen, ne?
Ja. Also die eine Geschichte ist zu lang zum Erzählen, mhm. Aber eine kann ich erzählen. Da haben wir so Bretter gekauft und haben sein ganzes Auto mit Brettern verschalt und haben dran geschrieben, heute große Autogrammstunde mit Dieter Thomas Eck und so. Und da haben wir die ganze Nacht, Cindy Berger und ich, haben Luftballone aufgeblasen mit dem Mund, nicht? Wir waren alle Dun. Uns ging es so schlecht. Und dann waren dann so ungefähr so 30 Luftballone dann da. Und es war oder wir haben einfach die Nummern von den Hotelzimmern ausgetauscht und haben 2 Nullen dran gemacht. Und dann haben die natürlich immer geklopft und haben gesagt, wie lange dauert das noch?
In deinem Buch erzählst du diese ganzen tollen Geschichten. Eine müssen wir erzählen. Bernhard Brink,
ja. Das war so unser Frauenschwarm. Der hatte jeden Tag eine Tagesabschnittsgefährtin. Weißt du, was das ist?
Ja. Ich ahne.
Kennst du das auch? Nein, also das war so, dass wir gesagt haben, Cindy sagte, ach, da müssen wir mal was machen, das geht doch gar nicht. Und damals konntest du noch zur Rezeption gehen, konntest dir einen Schlüssel holen. Mhm. Und dann haben wir seine Zimmernummer gesagt und haben auch sofort den Schlüssel bekommen. Und auf dem Weg dorthin ist uns Rosita begegnet. Rosita war so eine etwas beleibte Dame. Und dann sagte Cindy, könnten Sie sich vorstellen, sich nackt in das Bett von Bernhard Brink zu legen? Hat die ja gesagt. Ja, gut. Da sind wir nach oben gegangen zu dritt. Die hat sich mit der Fasernacht ausgezogen, hat sich in das Bett gelegt. Bernhard kam mit seiner Tagesabschnittsgefährte nach oben. Sie sprang aus dem Bett und schrie, Bernhard, du hast mir doch die Ehe versprochen. Die andere ist ab, den ganzen Flur entlang, weg war sie. Und wir standen alle hinterm Vorhang und haben applaudiert.
Und Bernhard Brink war sauer?
Er ist ja zu uns 3 oder 4 Mal in die Vorstellung gekommen, ja. Aber er hat ein Buch geschrieben und er sagt, das war nicht wahr. Daraufhin habe ich ihn angerufen und habe gesagt, es gibt aber viele Zeitzeugen. Da war Ruhe.
Habt ihr noch so hast du noch so viele Kontakte in die Schlagerszene, so von da?
Pop- und Schlagerszene.
Ja, Pop- und Schlager.
Ja, also ich habe ja Sing My Song gemacht, ja. Und da sind mir wirklich ganz wunderbare Menschen begegnet. Das
Mark Foster,
Ray Garvey.
Ja.
Und es war einfach toll. Es war so eine ganz andere Welt. Ich dachte, was sagen die jetzt, wenn da jetzt so eine ältere Dame kommt? Ne? Aber die waren so entzückend. Und Mark hat ja einen Tag nach mir Geburtstag. Und da gratuliere ich auch.
Ah, oh, ja. Das heißt, den hast du auch auf dem Handy?
Ich liebe den einfach. Ja, ich habe sie alle auf dem Handy.
Und das war ja schon wirklich was Besonderes. Das heißt, da wird auch nochmal, also generationsübergreifend muss man ja sagen, ist ja die nächste Generation, ja, die nehmen deine Lieder und singen.
Ja. Ich habe das von Ray Garvey habe ich gar nicht wiedererkannt. Das war nämlich Aufrechtgehen. Also ich dachte immer, was ist das für ein Lied? morgens um 5. Mhm. Das heißt bei mir auf Französisch Amour toujours. Mhm. Und das hat von Revolverheld gesungen, mhm, auf Französisch. Oh. Ja, der hat dann gleich meine Karte gekriegt. Ne? Man konnte ja dann immer so sagen, wer war für dich der.
Ja.
Weil das ist ja so eine Arbeit, so etwas aus. Das war schon toll.
Ach, aber das ist wirklich dieses, dass du nicht so in seiner Schlager-Chanson-Bubble bist, sondern dass plötzlich so junge, hippe Leute.
Und das auch gerne singen. Ich bin dann hingegangen und habe gesagt, was haben die denn gesagt, als sie da meine Lieder singen sahen? Die waren alle ganz begeistert. Weil man kann ja durch ein Arrangement, kann man ja ein Lied total verändern. Total.
Ja.
Ne? Und es klingt dann auch heutig. Mhm. Ne?
Bei dir ist es eben so, du erfindest dich immer neu. Also fängst als nur die Dicken sind so gemütlich, dann kommen so Schlager, so Happy-Go-Lucky-Schlager, dann kommt Arizona Man, so mit einem ganz neuen 70-Sound, dann kommt ESC, dann kommt Sing Mein Song und dann kommt dein aktuelles Ding, was du noch machst. Der Hammer. Nutten, Koks und frische Erdbeeren, so Musik, Kabarett, Abend rund um den Schlager mit Wolfgang Trepper, der ja auch schon zu Gast war. Ein Riesenerfolg. Ist das eine Überraschung für dich, dass das so durch die Decke geht?
Ja, das ist für uns beide eine Überraschung. Also ich habe ihn gesehen wirklich im Timmendorfer Strand in so einer kleinen, ja, wie soll ich sagen, in so einem ganz kleinen Raum haben wir für irgendeinen guten Zweck etwas gemacht. Und da war gar nicht viel los. Ne? Und dann hat er aufrecht gehen persifliert. Mhm. Also jede Zeile auseinandergenommen und ich habe gelacht. Ich hatte eine Woche später einen Auftritt, ich musste bei aufrecht gehen lachen, mhm, weil ich immer an den dachte. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit mir mal so etwas zu machen auf der Bühne, weil ich finde das dann ganz spannend, wenn man ganz verschiedene Sachen macht. Ne? Der hat auch sofort Ja gesagt.
Also das Konzept ist so eher so der Schlagerhasser und ist voller Zynismus und du bist die Zeitzeugin, ja, die auch auf der Bühne auch singt dann. Ne?
Ja, die, mhm, auf der Bühne auch singt. Es war nur so, das war also abgemacht, dass wir das machen. Programm stand alles und dann kamen die Proben. Und ich denke, warum probt der mit mir eigentlich nicht? Das, mhm, finde ich schon sehr komisch. Der hat immer nur mit Conny Littmann seine Sachen durchgemacht und so. Ne? Und dann habe ich irgendwann einen Tag später mal geschrieben und gesagt, sag mal, was macht denn Mary Rose eigentlich? Was sagt die denn? Was hat die denn da zu tun? Ja, das ist ihr Problem, hat er gesagt. Und so begann das. Mhm. Und so sagte er das auch am ersten Abend, hat er mich wirklich angesagt, ich erzählte das sehr oft, ich weiß, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Helene Fischer der Bronzezeit. Ich habe meine Musiker angeguckt, die haben mich angeguckt. Ich sage, Mensch, wollen wir gehen? Ja. Aber dann fand ich es selbst so spannend und ich war so neugierig, was da noch passiert. Und es passierte Schlimmes. Und ich war noch gar nicht so schnell. Mhm. Weil ich meine, der Mann kommt vom Radio, muss ich dir was erzählen? So, alle also Leute, die vom Radio kommen, sind so schnell. Ne? Ob das Jauch ist oder wer auch immer, wer Radio macht, ist schnell. Mhm. Und ich konnte gar nicht so schnell antworten, wie der da seine Sachen über mich
gekippt hat. Aber du hast es da schon eingegroovt. Aber der geht dich ja echt auch schon hart an. Sagte der auch immer so hinter den Kulissen, also heute war es ein bisschen drüber oder so? Oder ist das, da seid ihr...
Wir haben den gleichen Humor. Also es ist wirklich, wir antworten manchmal auch gleich, wenn es um irgendwelche Meinungen gibt. Das ist auch ganz verrückt. Wir sind jetzt nicht so eng befreundet, dass wir also Kaffee trinken gehen oder so.
Ah, das ist also
nicht.
Eine
A. Nein, das nicht. Mhm. Aber wir sind sehr, sehr gut zusammen auf der Bühne und wir funktionieren richtig gut und ich freue mich auf jeden Abend.
In Hamburg lief das jetzt immer im Schmidt-Theater, im Schmidt-Zivoli. Und jetzt geht ihr aber auch in größere Hallen. Große Events, ja, am 30. November Flensburg, 1. Dezember Kiel, 3. Dezember in Hamburg.
Das machen wir ja schon die ganze Zeit.
Aber so im Barclays Arena?
Ja, wir gehen nicht in die große Barclays. Nein, wir gehen, es gibt so eine Theater, so einen Theatersaal, aber da sind auch 4.000 Leute
drin. Aber 4.000 Leute?
Ja, und es sieht sehr gut aus. Also ich habe gesagt, was willst du denn da? Ich habe zu meinem Manager gesagt, was willst du denn da? Das kriegen wir doch nie voll. Ah, sagt er, abwarten. Und also wir waren ja im Admiralspalast.
In Berlin?
In Berlin. 2 Tage hintereinander, je 1.800 Leute. Oder wir gehen regelmäßig nach Hannover, da gehen wir 2-3 Tage hintereinander hin. Das ist schon Wahnsinn.
Das ist ganz schwer, Karten dafür zu bekommen. Wir müssen vielleicht nochmal für die, die es nicht kennen, Nutten, Koks und frische Erdbeeren, das ist ja ein schräger Titel, das ist, geht auf Heino zurück, ne?
Ja, das hat Wolfgang erlebt und zwar hat Heino immer erzählt, dass er in seine Garderobe gegangen ist und kam wieder raus und sagte zu seinem Manager, dass keine Erdbeeren da sind. Mhm. Und das war der Titel Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Die frischen Erdbeeren waren nicht da, aber der Rest war
wohl da. Du berichtest ja auch so begeistert von Bühnengeschehen und dass du unterwegs bist.
Ja, und wir haben ein tolles Ensemble. Wir haben wunderbare Musiker, wirklich 1A-Musiker, die überall da spielen, wo gute Leute auftreten und gute Leute Tourneen machen. Über die Jahre, wir gehen jetzt ins 9. Jahr.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ich habe mal den Wolfgang gefragt, wie lange man so ein Stück spielt. Er sagt, höchstens 2 Jahre.
Mhm. Und macht ihr das jetzt immer weiter?
Nein, wir hören auf jetzt. 24.
Aber kannst du das denn? Das kannst du doch gar nicht,
aber ich
oder?
Muss das doch, ich kann doch nicht ewig. Da komme ich dann mit dem Rollator raus. Also nein, das möchte ich auch nicht. Nein, also wir haben das dann wirklich gespielt und das ist dann auch wirklich Schluss.
Das ist jetzt die letzte Chance.
Runde, ja. Mhm. Mhm. Und viele sind ganz traurig, die dachten, da kommt noch ein dritter Teil oder sowas.
Würdest du das ausschließen?
Ja.
Ah. Merkst du denn, also ich meine, ich sag jetzt noch ein letztes Mal, also 75, merkst du das manchmal bei dir so zipperleinmäßig, wenn du morgens aufstehst oder so? Oder bist
also
du
der
eigentlich
Kopf geht noch ganz gut, Knie tut ein bisschen weh, aber sonst könnt ihr auch ein bisschen abnehmen, dann tut es nicht ganz so weh.
Ach, papalapap. Sag mal, wir haben.
So, jetzt war eine Pause, ne?
Ja, also, nein. Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Du bist, also ich bin wirklich mal, deshalb, ich sag jetzt das Alter, habe ich jetzt mehrfach gesagt, weil es eigentlich unglaublich ist, weil du ganz anders wirkst, weil du wirklich eine.
Ich liebe es einfach. Und als ich dich so gesehen habe auf dem Parkplatz da und du sagst, ey, Mary, und ich bin ja sofort auf dich zugelaufen, ja, und hab dich umarmt, weil ich finde das schön. Ich finde es schön, wenn man miteinander und nicht gegeneinander ist. Mhm. Und ich finde, diese heutige Zeit ist so kalt.
Ja.
So kalt und so, jeder ist für sich, jeder daddelt da an seinem blöden Handy rum und man unterhält sich nicht mehr. Wir haben früher so Straßenfeste gemacht mit allen Nachbarn und das will ich auch wieder machen, wenn ich nicht mehr so viel unterwegs bin wie jetzt noch. Irgendwas ist irgendwie furchtbar, es läuft furchtbar. Draußen ist Krieg und die einzige Scholle, die man noch hat, ist das Zuhause.
Okay. Wenn du mal schlechte Laune hast, was machst du, damit du wieder gute bekommst?
Ich höre Musik.
Ja.
Ja, absolut.
Und welche?
Ach, Earth, Wind and Fire, die macht einen so glücklich. Ja, so
Fantasy.
Ja, herrlich. Da fange ich an zu tanzen. Ne? Und das ist wunderbar. Und die ganzen alten Klassiker da.
Singst du noch für dich zu Hause so oder ist Singen für dich so ein berufliches Ding?
Eigentlich mehr jetzt so ein berufliches Ding noch, ja. Mhm. Ja. Also ich singe schon mal mit. Auch wenn ich morgens so im Bad bin, das drehe ich dann schon ganz schön laut und singe auch mit. Aber es ist jetzt nicht mehr so an erster Stelle. Ne? Also ich glaube, dass ich auch viel verpasst habe in meinem Leben, dadurch, dass ich immer unterwegs war. Man kann sich das nicht vorstellen. Wir haben da manchmal 2 Monate Tourneen gehabt mit Max Greger damals. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man verliert ja auch alle Freunde. Und das ist eben die Gefahr, auch wenn man jetzt arbeitet. Und man wird 65 und man muss aus dieser Arbeit raus. Und man hat nicht genug Freunde oder gar keine mehr. Ist sehr gefährlich. Also müsste man sich jetzt schon darum kümmern, dass man die Freunde auch behält, die man hat.
Du hast ja auch deinen Sohn, du hast schon gesagt, er nimmt auch an deinem Leben, auch als Künstlerin irgendwie Anteil und kennt dich.
Ja, er ist aber sehr zurückhaltend. Ja. Also begeistert kann man nicht sagen.
Nein.
Nein. Aber er hat zum Beispiel registriert, wenn man was gut gemacht hat. Das war gut.
Mhm. Ne? Warst du ihm mal auch mal so peinlich? So als
Eltern, ich war ihm immer peinlich.
Ja.
Aber das ist so. Ab in einem bestimmten Alter sind die Eltern peinlich für die Kinder. Mhm. Ne? Und das muss man einfach wissen. Also zum Beispiel, ich bin ja so eine, die immer wieder schlichtet. Ich schlichte ja gerne.
Ja.
Also wenn die sich gekloppt haben, die Jungs, dann habe ich die mir geschnappt und habe gesagt, so und jetzt gebt ihr euch die Hand und seid wieder befreundet. Da, Julian hat gesagt, ich hätte dich töten können.
Habt ihr, wie geht, also telefoniert ihr jeden Tag oder einmal in der Woche?
Also wir
oder
telefonieren wie oft. Wir gehen sogar in Urlaub. Also, ja, das fand ich also sehr spannend. Wir haben vor 2 Jahren eine Reise gemacht im Mittelmeer, auf dem Schiff. Mhm. Und ich dachte, ich habe zu ihm gesagt, du Julian, wenn wir uns abends beim Essen treffen, ist gut. Ne? Also ich will dich da nicht, dich da nicht mit reinziehen in so eine Mutter-Sohn-Geschichte. Wir sind immer zusammen gewesen. Wir sind zusammen ins Museum gegangen, wir sind einkaufen gegangen und freiwillig. Mhm. Ne? Und jetzt hat er vor ein paar Tagen gesagt, ich möchte gern mit dir noch mal verreisen.
Oh, wie schön.
Ja, vielleicht denkt er, jetzt muss ich mich mal anhalten. Die ist ja im letzten Drittel. Ja, doch. Das muss man ja. Ich glaube, dass er auch daran denkt. Er denkt auch daran, jetzt ist meine Mama 75. Er sagt sogar Mom zu mir. Und auch vor Leuten. Er sagt auch, ich liebe dich. Sagt er auch vor Leuten. Ja, das ist sehr schön. Aber er ist auch manchmal ganz schön penetrant. Also zum Beispiel, ich habe so eine Treppe, die ich heruntergehe und die Handwerker haben leider die Kacheln für innen nach außen gelegt.
Aha.
Und da ist es recht glatt.
Mhm.
Und da bin ich einmal hingefallen.
Ah.
Ja. Und seitdem hörte ich immer, Mama, halt dich da bitte fest, ne? Damit du nicht runterfällst. Habe ich gesagt, wenn du das noch ein einziges Mal sagst, dann enterbe ich dich. Und jetzt kommt so die Zeit, wo ich ihm auch sagen muss, dass man ja endlich ist. Dass er auch wissen muss, wo die ganzen Papiere liegen, die man braucht. Wo seine ganzen Sachen liegen, die er brauchen wird, wenn ich mal nicht mehr bin. Und ich möchte mit ihm gerne über bestimmte Sachen reden.
Mhm.
Patientenverordnung,
ja.
Dinge, die wichtig sind. Ich habe keine Chance. Das schiebt er einfach weit weg und dann stehe ich immer da. Aber ich kralle ihn mir jetzt nochmal. Wir fahren jetzt nochmal ein paar Tage weg.
Aber du verdrängst das nicht, ne?
Nein. Es ist auch schon alles geordnet. Meine Schwester Tina liebt eine Lampe von mir. Die kriegt sie auch.
Mhm.
Also das ist alles soweit geregelt.
Und wenn du sagst so Endlichkeit, das heißt, machst du dir viel Gedanken drüber? Also du verdrängst es ja nicht.
Nein.
Aber welche Rolle spielt das so in deinem Denken, in deinem Leben?
Doch,
in deinem
Alter? Doch immer mehr eigentlich. Aber jetzt nicht auf die traurige Art und Weise, sondern auf Dinge, die gemacht werden müssen. Das ist so meine Art, dass ich dann so...
Dein Vater kommt da durch.
Da kommt der Vater durch.
Ja.
Und das ist auch nicht verkehrt. Meine Mutter würde über sowas nicht nachdenken.
Marie, wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen, mit Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Die erste Frage lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht. Was würdest du als allererstes ändern in dieser Stadt? Was stört dich?
Also mich stört, dass für die wirklich alten Leute überhaupt nichts getan wird. Also ich war neulich am Bahnhof in Hamburg und da lief eine Frau rum und stocherte immer in so einem Papierkorb rum. Und habe gesagt, was machen Sie denn da? Und dann sagt sie, ich sammle Flaschen. Ich sage, Sie sammeln Flaschen? Ja, sagt sie, ich kriege nicht genug Rente und ich weiß nicht, wie ich mein Leben bewältigen kann. Es ist zu wenig, wie sagt man, zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Und dann habe ich mich mit ihr ganz, ganz lange darunter unterhalten und habe ich gedacht, warum gibt man Milliarden aus für Kriegspanzer und was weiß ich alles? Und man vergisst einfach, dass wir auch hier viele Probleme haben, sehr viele Probleme. Ich bin sogar dafür, dass man wieder eine Schulspeisung macht, dass die Kinder, die morgens in die Schule gehen, mittags ihr Essen kriegen und vielleicht auch die Schularbeiten da machen können. Ich glaube, das wäre wirklich, wenn wir genug Personal hätten, was wir ja nicht haben, für die Kinder gut.
Also ne? Armut, ein Riesenproblem in unserer Stadt, ne?
Ja, absolut. Nicht nur in unserer Stadt, überall. Ja. Und das wäre etwas, was ich sicher ändern würde, ja.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Also wenn ich etwas machen möchte, was bunt ist und wo ich mir irgendwas kaufen würde, dann würde ich natürlich in die Innenstadt gehen, würde schön Kaffee trinken an der Alster und es mir so gut gehen lassen. Aber eigentlich bin ich jemand, der auch gerne in seinem Viertel ist, so wie die Franzosen ja auch. Die sind ja immer nur in ihrem Viertel. Es gibt ja Franzosen, die waren noch nie auf dem Eiffelturm, ne? Also meine Scholle ist eben auch mein Stadtteil. Mhm.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast? Gibt's da was?
Ich habe alles gemacht.
Du hast alles gemacht?
Ja, alles. Ich war mit Julian Schlittschuh laufen, ich war mit dem Schlitten unterwegs. Ich habe einen Keramikkurs gemacht. Alles, was man...
Ein Keramikkurs, also so mit mehreren Leuten und dann sitzt da plötzlich ein Mary Rose neben einem und...
Ich habe Aschenbecher gebrannt und sowas, ne? Ja, ja.
Aber du brauchst doch gar nicht, oder?
Nein. Ich habe auch Manschettenknöpfe gehabt, die brauche ich ja auch nicht. Nee. Aber man hat etwas Eigenes gemacht, so wie ich zum ersten Mal Teppiche verlegt habe. Die waren krumm und schief, aber ich habe das gemacht. Das ist ja wichtig. Irre. Dass man etwas macht mit den Händen und nicht nur mit dem Kopf oder mit einer Stimme oder so, sondern dass man sich, es gibt so viele Angebote in Hamburg, die man annehmen kann. Mhm. Aber vielleicht sind wir da auch alle so irgendwie ein bisschen faul, ne?
Also
muss man ein bisschen rausgehen, auch,
genau.
Ne? Die Welt ist ja draußen, die ist ja nicht zu Hause, ne?
Marie, du hast schon so viel erlebt. Wir haben ja nur einen Bruchteil von allem angerissen in deiner Autobiografie. Ist ja wirklich, da denkt man, stimmt, genau so war es. Und bei manchen Sachen denkt man, oha, das habe ich noch nicht gewusst. Also wir haben noch gar nicht über die Muppet Show wirklich gesprochen. Gibt es aber einen Moment, den du besonders im Herzen trägst?
Die Geburt meines Sohnes, tatsächlich. Also ich war ja davor schon mal schwanger und das habe ich verloren, das Kind. Und dann, ich weiß sogar noch, wie der Professor hieß. Der hieß Klitschke. Und dann sage ich, wann kann ich denn wiederkommen, als ich das Baby verloren habe? Und dann sagt er, frühestens in 6 Monaten. Nach 6 Monaten war ich da. Und er sagt, Sie haben keine Angst? Ja, nein, es wird klappen.
Und es hat geklappt.
Ja.
Und das war unter allen diesen wirklich ja ganz glamourösen Dingen, die du erlebt hast in deinem Leben, ist denn aber das Privateste, das Familiärste denn doch das, was du auch
ja,
das...
Familie ja, ist wichtig. Und das war bei mir immer zu kurz gekommen.
Aber ich habe das schon gesagt, also so wie ich dich erlebe, auf der Bühne und hinter der Bühne, da bist du ja gleich. Das heißt, du verstellst dich nicht, du spielst ja nicht eine Rolle auf der Bühne.
Das ist so anstrengend, weißt du? Das ist ja anstrengend, wenn du immer... sagst, was habe ich denn da erzählt oder was habe ich denn da gemacht oder so. Und das kommt raus, dass das gelogen ist. Ich habe immer gedacht, also ich möchte leicht durchs Leben gehen. Ne? Mhm. Es gibt so ein wunderschönes Lied, das heißt Ohne Gepäck, glaube ich. Das ist schön. Warum soll ich mich verstellen? Meine Freunde haben immer gesagt, du bist so wenig glamorous. Und da habe ich gesagt, ja gut, aber ich bin ich. Und das reicht doch.
Und das ist so gut, dass du du bist. Wunderbar. Vielen Dank, Marie. Das war ein tolles Erlebnis, mit dir zu sprechen. Deine Autobiografie heißt Aufrecht gehen, mein liederliches Leben. Toll aufgeschrieben von P. Werner. Ja. Bei Rowohlt erschienen für 22 Euro. Da gibt es auch viele Fotos aus deinem Leben, aus deinem privaten Album, ne?
Ja, das ist wirklich, also da gibt es Sachen, die habe ich auch nie erzählt. Also, und es gibt Bilder, die es nie gab. Aber es ist eigentlich nicht so, dass ich sage, ich habe das gemacht oder ich habe das gemacht oder ich habe das. Ich habe ein sehr persönliches, meine sehr persönliche Biografie geschrieben und das war mir wichtig.
Und man hört, obwohl es P. Werner aufgeschrieben hat, man hört irgendwie Stimme.
Oh, wir haben auch wirklich nicht gestritten, aber schon um viele Worte gekämpft. Ach. Weil P. ist ja eine Intellektuelle. Ich komme ja mehr vom Bauch. Ja. Und wenn sie dann so ihre Wortspiele gemacht hat, dann habe ich gesagt, das bin ich nicht. Mhm. Mhm.
Insofern, es stimmt, exakt. Also man hört deine Stimme.
Und das war mir wichtig. Ne? Ja. Also ich bin ja nicht so die Geduldige. Was die Peda geleistet hat, ist unglaublich, weil die musste jetzt alles raussuchen, was es gab, so in 65 Jahren oder so. Und das ist ja wirklich schwere Arbeit.
Ja.
Und ich habe immer nur erzählt. Und sie hat so ein kleines Band gehabt und das hat sie dann abspielen lassen oder dann hat sie es aufgeschrieben. Ne?
Wahnsinn. Also, euer gemeinsames Buchprojekt bei Rowohlt erschienen für 22 Euro. Wenn der Tipp jetzt nicht angekommen ist, weiß ich auch nicht.
Das ist ja unverschämt.
Nicht verpassen darf man dich noch auf der Bühne mit Wolfgang Trepper. Wir haben es gehört, die letzte Chance in Hamburg am 3. Dezember auf der Theaterbühne der Barclays Arena.
Darf ich noch etwas sagen?
Ja.
Wir waren ja jetzt in der NDR-Talkshow. Ne?
Ja.
Und wir haben das erste Mal über dieses Programm in der NDR-Talkshow gesprochen.
Mhm.
Und das war. Und am anderen Tag haben die im Schmidt gesagt, es ging die ganze Nacht das Telefon, weil nur Bestellungen kamen. Kartenbestellungen. Die wussten gar nicht, warum und wieso, weil die wussten gar nicht, dass wir zusammen da in der Talkshow waren. Und jetzt haben wir die letzte gemacht. Und da schließt sich wieder der Kreis.
Ja.
Und das ist eben das Schöne, dass wir auch sehr mit Hamburg und dem NDR verbunden sind.
Wir freuen uns immer, wenn du da bist, weil es immer ein Fest ist.
Dankeschön.
Das war viel Hamburg und dieses Gespräch und alle anderen hört ihr in der ARD Audiothek und in der NDR Hamburg App. Da sind dann auch spannende Begegnungen dabei, wie mit Ditsche, mit Westernhagen, mit Dagmar Berghoff, Sylvie Mais und. Also am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr kein Gespräch mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka und ich habe noch einen Tipp für Sie.
Stellen Sie da in die Ecke. Lassen Sie den Zimt los in die Ecke.
Wer ist der Mörder?
Du hast ihn erschossen.
Du kannst doch nicht im Ernst glauben.
Was soll ich denn glauben?
Ja, er ist tot.
Der Tote?
Er ist tot.
Tot, sagen Sie?
Stimmt das?
Nein, das heißt ja.
Ich begreife das nicht, Edgar.
So und nicht anders klingen Kriminalhörspiele aus alter Zeit. Als die Bänder in den Aufnahmeateliers noch rauschten und die Mikrofone keine Gnade mit leichten Versprechern und raschelnden Skriptseiten hatte. Krimis hießen damals Der Mörder kommt um 11, Haus mit Vergangenheit oder Angst im Schloss. Es war die Ära der Monofunk-Krimis aus dem Dampfradio.
Wir grüßen alle unsere Hörer.
Und genau diese Hörspielraritäten holen wir zurück. In Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Dort laufen die schönsten aus der Zeit gefallenen, aber herrlich nostalgischen Radioschätze noch einmal. Fundstücke aus den Funkhäusern. Ich bin Bastian Pastewka und darf Ihnen die besten Knisterkrimis der ARD vorstellen.
Ich höre immer eine Radiostation an.
Das ist schön, aber im Podcast geht es schneller. Kein Mucks, Ihre Hörspielwundertüte aus der ARD-Audiothek.
Also muss ich hier Krimis hören?
So ist es. Viel Spaß und Kein Mucks.